Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwaltsein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von anwaltwerden.de. Heute wenden wir uns ausnahmsweise einmal vom klassischen Jurastudium in Deutschland ab, hin zu alternativen Möglichkeiten, nämlich dem Studiengang European Law in Maastricht. Dazu begrüße ich ganz herzlich Julia Schwarz, die derzeit ein Praktikum bei uns im Brüsseler Büro absolviert. Liebe Julia, magst du dich kurz selbst vorstellen?
Hallo, mein Name ist Julia. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Hamburg. Ich habe im vergangenen Herbst meinen Bachelor in European Law an der Universität Maastricht abgeschlossen und nehme mir zurzeit ein Jahr Auszeit zwischen dem Bachelor und Master, um Arbeitserfahrung zu sammeln. Und bin jetzt seit 2 Monaten hier bei Kapellmann am Brüsseler Standort und absolviere ein Praktikum und freue mich jetzt, mit dir über meinen Studiengang zu sprechen.
Von der schönsten Stadt Hamburg in die zweitschönste Stadt Brüssel.
So ist es.
Wie eingangs schon erwähnt, soll es heute ja ausnahmsweise mal nicht um das sowieso viel diskutierte Jurastudium in Deutschland gehen, sondern um Alternativen. Jetzt hast du eben schon gesagt, du hast in Maastricht studiert. Was genau war denn dein Studiengang und was macht man da eigentlich?
Ja, mein Studium nennt sich European Law. Das ist ein 3-jähriger Bachelor gewesen, auch mit dem Abschluss Bachelor of Law, also ein LLB. Das ist dann eben noch eine Alternative zum Bachelor of Arts oder Bachelor of Science. Und es entspricht eben nicht dem klassischen deutschen Jurastudium, sondern wir haben einen europäischen Fokus gehabt und vergleichendes Recht größtenteils behandelt. Haben hier 4 Rechtssysteme verglichen, nämlich einmal Deutschland, die Niederlande, Großbritannien bzw. England und Wales und Frankreich und eben aber auch einen großen Schwerpunkt auf das Recht der Europäischen Union gelegt, um das eben ja in einem Gesamtüberblick zu betrachten.
Spannend. Und wie bist du darauf gekommen, wenn man jetzt über Jura nachdenkt, so nach der Schule, dann ist das vielleicht jetzt nicht der erste Gedanke, den man hat. Wie bist du denn auf diesen alternativen Weg gekommen?
Ja, das stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich Jura gar nicht wirklich eine Option damals war nach dem Abitur. Ich habe mir da auch ein Jahr genommen nach dem Abi, um mir Gedanken zu machen, was ich denn machen möchte. Habe auch Praktika gemacht und war auch sehr politikinteressiert, oder bin ich auch immer noch, und habe mir schon vorgestellt, etwas in dem Bereich zu machen, auch gerne mit einem globalen Fokus. Fand ja internationale Beziehungen spannend, Politikwissenschaften. Und habe mich dann einfach mal ein bisschen umgeschaut, fand auch den Gedanken gut, auf Englisch zu studieren in einem ja sehr internationalen Umfeld und bin dann eben durch eine Bekannte der Familie, die in Maastricht studiert hat, europäische Studien aber, European Studies, auf die Universität gestoßen und habe mich dann auf European Law eingeschossen, weil ich dachte, mit Recht hat man ja schon mal eine Grundlage, wie die Gesellschaft überhaupt funktioniert. Und habe das eben ja gesehen als Startpunkt, um eine Basis zu haben und die Grundlagen zu lernen und eben auch viel über die Funktionsweise der EU.
Ja, jetzt sagst du Grundlagen. Da ist es ja meistens so, Bachelor-Master-System, das meistens noch ein Master folgt.
Ja.
Das ist auch hier üblich bei dem Studiengang?
Das ist sehr üblich. Also es gibt sogar, es gibt wenige, die keinen Master machen. Die Uni selbst sagt auch schon im Vorhinein, dass es eher unüblich ist, nur mit einem Bachelor auf dem Arbeitsmarkt zu starten. Also es ist schon gang und gäbe, einen LLM oder eben auch, wenn man sich dann von dem Fach entfernt oder vielleicht dann doch in was Gesellschaftliches geht, einen Master draufzusetzen, um sich weiter zu spezialisieren. Also einen Master zu machen, ist schon sehr empfehlenswert.
Spezialisierung ist ein gutes Stichwort. Was sind denn da so die Möglichkeiten, die man hat? Kann man jetzt auch nochmal was ganz anderes? Du meintest jetzt irgendwie so den gesellschaftlichen Bereich. Also man muss jetzt nicht bei Jura bleiben
unbedingt. Ja, also ich kenne viele, die mit diesem Abschluss auch dann in die internationalen Beziehungen gegangen sind, aber oder sich eben auch dann wirtschaftlich orientiert haben. Gut, da kommt natürlich dann auch Wettbewerbsrecht mit dazu oder Steuerrecht oder eben auch, ja, dann noch in Economics oder Finance zu wechseln. Aber ich glaube, üblich ist es schon, dem Rechtsweg treu zu bleiben. Es gibt natürlich auch Master in European Law, die dann nochmal wieder tiefer gehen, als was wir im Bachelor behandelt haben. Aber man kann eben auch wirklich seinen eigenen Schwerpunkt setzen, in unterschiedlichste Rechtsbereiche gehen, ob es jetzt Umweltrecht ist, Technologie, Nachhaltigkeit. Also einem stehen da viele Türen offen, würde ich sagen.
Für dich geht's ja auch bald weiter, oder?
Ja, ich werde im September, September 24, dann meinen Master in Edinburgh starten, in LLM, der sich eben ja auf die Regulierung von neuen Technologien fokussiert und da eben auch aufbaut auf Inhalte, die ich im Bachelor gemacht habe, jetzt Privacy angucken, IP-Recht, also die Grundlagen, aber eben auch, was ja gerade sehr präsent ist, das Thema AI thematisiert.
Ja, sehr aktuelles Thema auf jeden Fall. Vielleicht bleiben wir aber noch mal kurz bei dem Bachelor-Studiengang, damit ich und alle unsere Zuhörer das noch besser verstehen können. Also jetzt haben wir sowieso schon gehört, Bachelor, Master, klar, das ist ganz anders als das klassische Jurastudium in Deutschland, erstes Staatsexamen, zweites Staatsexamen. Das sind so die offensichtlichen Unterschiede. Du hast auch schon gesagt, Englisch, ja. Auch ein offensichtlicher Unterschied. Aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr über die Unterschiede so vom Stoff reden. Was guckt man sich genau an? Also du hast jetzt gesagt, European Law, gibt es da bestimmte Bereiche oder ist das eher so ein Querschnitt, ja, wo man sich alles einmal anguckt, und vielleicht auch, wie sind so die Vorlesungen? Hast du vielleicht Freunde, die in Deutschland Jura studiert haben, wo du so sagen kannst, okay, das sind irgendwie wesentliche Unterschiede?
Ja, also den Hauptunterschied hast du mit der englischen Sprache ja gerade genannt. Dann gibt es natürlich auch, wie im deutschen Jurastudium, Vorlesungen und auch Seminare. Wobei jetzt in meinem Studium oder beziehungsweise die Universität Maastricht legt einen großen Fokus auf die Seminare, die da Tutorials heißen, und auf die Lernweise des Problem-Based Learnings, dass man eben in sehr kleinen Gruppen unter der Leitung eines Tutors diskutiert, Rechtsfragen angeht, gemeinsam bespricht und so eben auch ja die Argumentationsfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten ausbaut. Also das ist eben auf einem sehr kleinen Maßstab, das ist nicht sehr anonym. Ich habe da immer aus dem deutschen Jurastudium gehört, dass da halt teilweise sehr viele Menschen unter einem Professor studieren, dass es da etwas anonymer ist. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst.
Oder ja, ich glaube, das kommt echt auf die Uni. Und genau. Also wie viele wart ihr denn bei euch im Jahrgang?
Also im Jahrgang deutlich mehr. Also ja, ab dem zweiten Jahr so etwa um die 300, aber in diesen Seminargruppen ja höchstens so 12, 13.
Ah ja, okay. Ja. Nee, also bei uns, also kann ich ja auch nicht für jede Uni sprechen, aber es ist schon so, dass man auch so Kleingruppen hat, also dass man aus dieser großen Vorlesungsrunde rausgeht in kleinere Gruppen, aber es gibt natürlich auch Unis, da ist irgendwie ein Jahrgang 500 Leute oder so. Da fallen die Gruppen dann sicherlich auch mal ein bisschen größer
aus. Ja, und wenn wir jetzt auf den Stoff schauen, wie ich anfangs schon gesagt habe, es ist auch viel vergleichendes Recht. Also wir lernen auch rechtliche Grundlagen in verschiedensten Bereichen, im Zivilrecht, im Strafrecht, Verwaltungsrecht. Und da vergleichen wir eben diese vier Rechtssysteme miteinander. Also das BGB ist für mich jetzt auch kein Fremdwort, aber ich gehe da nicht in so einer Tiefe rein, wie es jetzt im klassischen deutschen Jurastudium der Fall ist, sondern wir bleiben da eher, an der Oberfläche hört sich immer sehr oberflächlich an. aber ich würde schon sagen, dass uns da ein gutes Grundverständnis mitgegeben wurde und eben aber auch ein Verständnis für die Unterschiede und woher diese kommen zwischen verschiedenen europäischen Rechtssystemen.
Okay, und was sind so die Zulassungsvoraussetzungen? Also wenn ich jetzt das gerne studieren wollen würde, was müsste ich machen? Brauche ich einen besonders guten NC? Gibt es Auswahltests? Wird irgendwie sehr viel ausgesiebt? Wie ist da so die Situation?
Da muss ich zu sagen, das hat sich jetzt tatsächlich für das kommende akademische Jahr verändert. Also zu meiner Zeit war das ein komplett offenes Programm, solange man eben ein Abitur oder einen vergleichbaren Schulabschluss hat. Und wurde auch dementsprechend einfach zugelassen. Es gab einen freiwilligen Aufnahmetest, den man hochladen konnte. Das war eine Textaufgabe, in der man ja eine sehr grundlegende Rechtsfrage beantwortet hat, um einfach zu schauen, wie man argumentiert. Und das wurde dann auch durchgesehen, aber das war nicht verbindlich. Das war eher für einen selber, um eine Einschätzung der Universität zu bekommen, ob die glauben, dass das Studium geeignet für einen ist. Dann wiederum gab es am Ende des ersten Jahres die Hürde des Binding Study Advice. Wie sich das jetzt direkt übersetzen lässt, weiß ich nicht, aber es ist quasi, dass ein Jahr gibt einem 60 Credits und wenn man am Ende des ersten Jahres nicht eine bestimmte Anzahl dieser Credits erreicht hat, muss man das Studium verlassen.
Okay, und die Credits kriege ich durch Klausuren?
Die Credits kriegt man durch Klausuren, genau. Für jeden Kurs gibt es eine Klausur. Jeder Kurs dauert durchschnittlich 7 Wochen und in der 8. Woche wird dann Klausur geschrieben. Meist hat man zwei Kurse zur selben Zeit und schließt dann eben in der sogenannten Exam Week in der achten Woche beide gleichzeitig auch ab. Und dann hat man den Rest des Jahres auch mit diesem Kurs quasi nichts mehr zu tun. Es gibt aber auch, wenn man Sorge hat, diesen Binding Study Advice nicht zu schaffen, natürlich auch Beratung. Aber was sich jetzt geändert hat, ist, dass das Programm gekappt ist. Es gibt jetzt nur noch 500, was heißt nur, es gibt 550 Plätze jedes Jahr und die werden zugelost. Also es sehen weiterhin keine Noten. Ah. Das hat
spannend.
Mich auch überrascht, weil wir sind damals auch mit sehr vielen gestartet. Ich meine 650 an die 700 und nach dem ersten Jahr hat sich das eben dann mehr als halbiert. Gut, jetzt starten sie mit weniger und sagen halt, sie möchten die Qualität der Bildung halt gewährleisten mit dieser Nummer. Aber gut, da bleibt abzusehen, wie sich das dann entwickelt.
Aber dann wird ja schon erheblich ausgesiebt,
ja.
Gerade im ersten Jahr. Und wie sehen diese Klausuren jetzt aus? Wie muss ich mir das vorstellen? So Fälle?
Ja.
Die Juristin, ja. Sind das Fälle, die ihr lösen müsst? Oder sind das so Multiple Choice oder Textaufgaben?
Nee, das sind auch hauptsächlich Fälle. Das kommt natürlich auch wieder ganz auf den Kurs drauf an. Es sind, ich hatte, glaube ich, eine einzige Klausur, die einen Multiple-Choice-Anteil hatte. Und das war zu Studienbeginn, wo man uns so ein bisschen ranführen wollte. Aber ansonsten sind das alles Fälle oder Textaufgaben. Also wenn es um Legal Philosophy geht, dann ist es quasi ein Essay in der Klausur. Die sind dreistündig, wobei man hier auch zu sagen muss, dass ich meinen Großteil an Klausuren in der Corona-Zeit geschrieben habe. Und da viele sogenannte Take-Home-Exams an der Tagesordnung standen. Also man hat zu Hause vor seinem Laptop eine Open-Book-Klausur geschrieben und hatte Zugriff auf seine gesamten Materialien. Und da haben sie eben dann die Aufgabenstellung dran angepasst, dass man eben nicht einfach nachschlagen kann, sondern schon sehr nachdenken musste. aber ja, grundsätzlich werden die in großen Hallen geschrieben, wie man das auch kennt.
Ja, ich war immer im Auslandssemester in Australien und da gab es auch Open Book Exams und ich dachte am Anfang so, krass, das wird ja total einfach, weil im deutschen Jurastudium ist es ja so, du darfst ja nur dein Gesetz mitnehmen.
Ja.
Ne? Und ich dachte, also wenn ich alle meine Unterlagen habe, das ist doch wirklich einfach. Gar kein Problem.
Ja,
ich wurde eines Besseren belehrt.
Ja.
Die Zeit reichte vorne und hinten nicht, um irgendwas wirklich nachzuschlagen.
Ja.
Und die Antwort, wie du sagst, habe ich in den Büchern auch nicht wirklich gefunden.
Ja, das kann ich sehr nachempfinden. Also da muss man auch sich dran gewöhnen. Und genau, ansonsten nehmen wir auch den Gesetzestext mit rein. Und da haben wir dann meistens so ein Band, der auch von der Uni meist selbst herausgegeben wird, der eben Übersetzungen von den nationalen Gesetzen beinhaltet.
Ah, okay. Aber es ist ja auch realitätsnah, so ein bisschen so ein Open-Book-Examen. Ne? Ich meine, jetzt im wirklichen Leben musst du ja auch nicht alles auswendig
Da
können.
Haben wir,
also hier gucken wir ja auch bei Back Online oder in den Kommentar oder sonst was.
Ja.
Von daher ist es ja gar nicht so schlecht, das mal zu üben in der Drucksituation. Ja, wo wir jetzt schon über die Klausuren gesprochen haben, würde mich natürlich auch mal interessieren, weil das ist ja also, würde ich sagen, Dreh- und Angelpunkt des deutschen Jurastudiums ist ja die Note.
Mhm.
Ja, also am Ende streben alle nach einem oder viele nach einem Prädikatsexamen und es ist auch ziemlich bedeutend für den Job, den man dann später bekommt. Also nicht alle müssen Prädikat haben natürlich, aber die Note, sage ich mal so, hat schon eine gewisse Relevanz dafür, wie es weitergeht. Ist das bei euch auch so? Wie kann ich mir das Notensystem vorstellen?
Also ich glaube schon, dass es anders ist. Also so etwas wie das Prädikat direkt gibt es nicht, weil es ja eben eher ein klassischer Bachelor-Studiengang in dem Fall ist. Wir haben ein Notensystem von 0 bis 10 gehabt, wobei man ab 5,5 besteht und 10 so ein bisschen die unerreichbare Endnote ist.
Unsere 18.
Eure 18 vermutlich, aber ich glaube sogar noch einfacher zu bekommen als eure 18.
18 kriegt auch keiner.
Ja, das habe ich auch gehört. Also die 10 kann man schon bekommen, aber es ist eben überhaupt nicht üblich. Und was es statt dem Prädikat gibt, sind natürlich die klassischen Auszeichnungen Cum Laude, Summa Cum Laude, Magna Cum Laude, die natürlich auch mit auf dem Zeugnis stehen, die einem sicherlich auch bei Bewerbungen helfen. Also ich kann jetzt nur für Praktika-Bewerbungen und Master-Bewerbungen sprechen, wo natürlich jetzt auch noch sehr auf die Noten geguckt wird, wie es dann am Ende im Beruf ist. Mal schauen. Ich denke auch, dass da ein guter Abschluss jetzt nicht im Weg stehen wird. aber ob das jetzt von so einer Signifikanz ist, wie das Prädikat ist, glaube ich nicht.
Und jetzt die Frage, die mir natürlich am meisten unter den Nägeln brennt, ist, was genau kannst du denn jetzt mit deinem Studium machen? Also du hast gesagt, ihr vergleicht vier Rechtssysteme, aber du kannst ja jetzt nicht losmarschieren und in Frankreich, England, Deutschland, was war das, Rechtsberatung machen. Oder, ja. Fragezeichen, könntest du jetzt in England in der Rechtsberatung tatsächlich arbeiten? Also was sind da so die Anwendungsbereiche? Ich glaube,
das... Ja, das ist natürlich die große Frage schlechthin. Also dazu muss man sagen, dass einem die klassischen juristischen Berufe in Deutschland natürlich jetzt nicht zur Verfügung stehen. Also ohne Staatsexamen kein Richteramt, keine Staatsanwaltschaft, kein Anwaltleben und ohne Jurastudium kein Staatsexamen. Also der Weg, der klassische Weg in einem nationalen Rechtssystem, der steht einem nicht offen. Das weiß man natürlich aber auch schon, bevor man das Studium beginnt. Man kann aber natürlich weiterhin trotzdem juristisch arbeiten. Also Rechtsberatung im übertragenen Sinne ist ja trotzdem möglich. Viele Absolventen arbeiten für internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, Policy Advisor. Also man hat ja trotzdem ein rechtliches Grundverständnis und diese analytische Denkweise mit auf den Weg bekommen. Und ich glaube, das ist trotzdem auch sehr wertvoll ist, gerade auch mit meinem Schwerpunkt, weil wir auch viel Kurse zum Recht der Europäischen Union haben, ist natürlich prädestiniert dafür, in den Institutionen später zu arbeiten, weil man eben das Verständnis für die Funktionsweise mitbringt, wie die Abläufe sind. Was auch noch Möglichkeiten sind, Compliance in Unternehmen, Beratung allgemein, da werden ja auch immer gerne Juristen gesucht. Aber genau, der klassische Weg steht einem nicht offen, wobei es jetzt in Deutschland auch die Neuerung gibt. Da hat die Leuphana-Universität in Lüneburg jetzt ein Pilotprojekt gestartet. Ich meine, vor einem Jahr ging der Studiengang das erste Mal los und die bieten jetzt einen LLM an, also einen Master in Law, der ihm die Möglichkeit bietet, danach in Niedersachsen sein erstes Staatsexamen abzulegen.
Ah, okay, also praktisch so eine Art Vorbereitung aufs erste Staatsexamen,
wie muss man das vorstellen? Also die wollen eben Menschen mit einem Bachelorabschluss, natürlich vorzüglich einem Bachelor of Law, die in bestimmten Rechtsbereichen schon Klausuren geschrieben haben, also das ist natürlich auch eine Voraussetzung, den Weg eben ermöglichen, diesen klassischen System wieder beizutreten. Weil Deutschland sich ja bisher nicht dem Bologna-System angepasst hat, versuchen die eben jetzt einen Weg zu eröffnen, da trotzdem reinzukommen. Und also da wäre es mit meinem Abschluss jetzt theoretisch auch möglich. Ich müsste jetzt nochmal die ganz genauen Regularien nachgucken, mit welcher Bereich hat welche Klausur, welche ich da geschrieben habe, ob das dann auch möglich ist. Aber grundsätzlich kann man da dann doch, wenn man jetzt drüber nachdenkt, ich möchte doch noch Anwältin werden, mit diesem Modellstudiengang arbeiten.
Ah, spannend. Und sonst gibt es keine Möglichkeit. Also sagen wir jetzt mal, du würdest, keine Ahnung, 3-4 Jahre in der Rechtsberatung arbeiten oder so und möchtest dann doch nochmal wechseln. Gibt es da keine Möglichkeit, irgendwie Anerkennungsverfahren zu machen? Man kommt um diese Examina nicht rum,
nee,
oder?
Nee, das ist leider einfach noch so, dass man da wirklich nicht drum herum kommt. Auch nicht nur in Deutschland, also auch in den Niederlanden muss man den niederländischen Studiengang auf der niederländischen Sprache absolvieren, um da zugelassen zu werden. Man kann in Großbritannien auch so ein sogenanntes Conversion Degree machen, um da am Ende dann in die Legal Profession einzusteigen. Aber so eine wirkliche Anerkennung, um dann in Deutschland tätig zu werden, gibt es bisher nicht.
Obwohl es in Großbritannien ja eh ein bisschen anders läuft, oder? Kann man da nicht sogar Geschichte studieren im Bachelor und dann irgendwie, also finde ich völlig absurd. Ja. Okay, aber also das heißt, ihr arbeitet vor allem so an der Schnittstelle Politikrecht.
Ja.
Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man schon sagen, weil wir natürlich auch jetzt nicht das Recht in Isolation betrachten, sondern auch noch das politische Umfeld mit einbeziehen.
Ja, das wird ja auch immer relevanter. Aber da muss man sich natürlich das schon vorher klar machen, ne, bevor man dieses Studium anfängt. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich finde, keine Ahnung, ich wusste nach der Schule jetzt noch nicht so wirklich, was ich machen soll.
Ja.
Und nach dem Treff auch noch nicht so hundertprozentig.
Ja.
Und hattest du da keine Sorge, dir diesen Weg irgendwie abzuschneiden?
Ich glaube, weil dass ich das auch anfangs nie wirklich in Betracht gezogen habe, war das für mich nie so wirklich Thema. Bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich die 2 Monate hier war, kommen natürlich schon Gedanken hoch, weil mir die Arbeit sehr gut gefällt. Und die Arbeitsweise und was man damit am Ende dann ja doch machen kann, in der Mandantenberatung. Aber grundsätzlich halte ich immer noch daran fest, dass für mich dieses Studium ideal war, um eben diese Grundlage zu bekommen, die ja dann auch sehr europäisch geprägt ist, in einem sehr internationalen Umfeld entstanden ist und die mich auch eben nicht nur auf ein Rechtssystem vorbereitet hat, sondern auf ja eine vergleichende Perspektive. Und ich glaube auch, dass das weiterhin der richtige Weg ist. Aber ich freue mich jetzt auch, dass ich nochmal Anregungen mitbekommen habe, wie es anders sein könnte. Und dass man eben ja auch die Alternative hätte, wie jetzt in Lüneburg möglich, dann doch noch umzusatteln.
Da freue ich mich natürlich insgeheim ein bisschen, dass wir dir das schmackhaft machen konnten. Aber es ist ja auf jeden Fall sehr gut, dass du rückblickend sagen kannst, das war die richtige Entscheidung. Und man muss ja auch ehrlicherweise zugeben, dass das deutsche Studium einem diese Ausrichtung jetzt auf einen europäischen Schwerpunkt eher schwer macht.
Ja.
Also klar, man kann seinen Schwerpunkt ja wählen, ne? Ich hatte auch Europa und Völkerrecht, aber im Examen und in der Examensvorbereitung spielt das so eine kleine Rolle, dass man sich eben erstmal durch den ganzen anderen Rest quälen muss, bis man dann vielleicht im Referendariat oder dann halt in der Praxis, dann beim Berufseinstieg den weiteren Schwerpunkt setzen kann. Also das ist natürlich schon ein Vorteil, wenn einen der Rest nicht interessiert und man von Anfang an weiß, okay, diese Schnittstelle Politik, Recht oder Europa, das ist so das, was mich interessiert, dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, sich da von Anfang an einen anderen Schwerpunkt zu legen.
Ja, es erlaubt einem eben eine sehr frühe Spezialisierung, wenn man das jetzt vergleicht. Also man hat im Bachelor ja schon für sich entschieden, ich möchte diesen europäischen Fokus setzen. Und wie schon gesagt, man macht natürlich auch die Grundlagen in den anderen Rechtsbereichen. Aber man hat eben schon früh diesen Stempel quasi. Mich interessiert Europarecht. Und ich glaube, das ist gerade für die, die aus der Schule gehen und sich wünschen, jetzt nur noch das zu machen, was sie wirklich interessiert, ist das vielleicht auch die bessere Wahl?
Auf jeden Fall, glaube ich auch. Oder auch Europarecht, für die, die es nicht interessiert.
Ja, genau.
Oder Vertragsrecht oder was auch immer. Aber man muss sich eben alles angucken im deutschen Jurastudium. Aber genau, jetzt wollte ich nochmal fragen, praktische Erfahrungen haben wir auch kurz angesprochen. Du bist jetzt hier bei uns im Praktikum. Ist das auch Teil von eurem Studium? Ist das irgendwie verpflichtend oder muss man sich das so ein bisschen selbst zusammen suchen?
Verpflichtend ist es nicht. Also wir können innerhalb dieser 3 Jahre ein Praktikum machen. Das ist aber natürlich dann auch wieder mit dem Aufwand verbunden, dass man eben nachweisen muss, dass das auch in einem rechtlichen Betrieb erfolgt ist. Gut, das wäre jetzt bei Kapellmann kein Problem, weil man ja nur mit Rechtsanwälten zusammenarbeitet. Also ja, die Tür steht einem offen. Ich mache das ja jetzt quasi unabhängig vom Studium, um die Erfahrung nochmal zu sammeln. Aber was man sonst noch für Möglichkeiten hat während des Studiums, ist natürlich auch ein Auslandssemester. Da gibt's auch eine Reihe an Partneruniversitäten, von denen man dann Gebrauch machen kann. Weil ansonsten ist, ja, es ist wahrscheinlich nicht so streng wie jetzt im deutschen Jurastudium, aber ist das Curriculum auch doch sehr festgelegt. Also die ersten 2 Jahre sind nicht wirklich wählbar und erst im 3. Jahr hat man dann die Freiheit, nochmal seine eigenen Kurse, was heißt seine eigenen Kurse, aber seine eigenen Interessen in der Kurswahl nochmal mehr einfließen zu lassen. Und in diesem 3. Jahr hat man dann eben auch die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen oder ein Praktikum zu machen.
Und ist das üblich? Machen das viele oder ist das eher die Ausnahme?
Nee, es ist sehr üblich. Also ich hatte mich damals gefragt, so ja, ich bin ja quasi gerade schon im Ausland, so lohnt sich das jetzt überhaupt noch, dieses Semester zu nehmen? Aber natürlich lohnt es sich.
Wo warst du?
Ich war in England.
Ah ja, schön.
Ja, also gar nicht so weit, aber natürlich auch ganz anderes Rechtssystem, ganz anderes Lernen. Aber die Erfahrung lohnt sich ja ungemein. Und der Großteil des Studiengangs geht eigentlich für ein Semester. Aber man kann auch in beiden gehen, also sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester.
Genau, dann ist man ja recht flexibel bei euch.
Ja, das kann man sagen.
Und wenn du jetzt hast du ja schon gesagt, dass du jetzt vielleicht doch ein bisschen ins Grübeln gekommen bist, aber vielleicht kannst du nochmal so für uns zusammenfassen, was so die Vor- und Nachteile sind bei so einem alternativen Studiengang, auch im Vergleich zum Studium in Deutschland vielleicht?
Ja, also ich denke, um jetzt mal mit den negativen Aspekten zu beginnen, ich glaube, der größte Nachteil ist, was wir jetzt eben schon besprochen haben, dass eben diese Berufssicherheit, die man eben mit einem deutschen Jurastudium hat, fehlt, weil einem eben die 3 klassischen juristischen Berufe nicht offen stehen. Vielleicht auch, wenn man jetzt nach Deutschland schaut, allgemein die Anerkennung des Abschlusses. ich würde jetzt nicht sagen, dass der belächelt wird, aber es wirft schon Fragen auf, wenn man eben mit Juristen spricht.
Glaube ich gerne.
Ja.
Da sind wir ja manchmal etwas altmodisch.
Ja, das kann sich ja auch ändern. Ich kann es aber auch verstehen, weil man natürlich nicht diese umfangreiche Grundausbildung hat. Aber was für mich klare Vorteile waren, war das internationale Umfeld. Ne? Also wir haben mit, ich glaube, bis zu 70 Nationen studiert. Viele Europäer natürlich, aber auch nicht nur. Die Professoren kamen auch von überall her. Also da hat man dann auch nochmal interessante Gedanken mitbekommen. Ja, wie schon gesagt, dieses kleine Small-Scale-Environment, was wir da hatten. Und was mir eben auch sehr gefallen hat, ist dieser Fokus auf die EU, weil mich das eben interessiert. Und ja, das würde ich so sagen, sind die Hauptvorteile. Und natürlich Maastricht als Studentenstadt darf man auch nicht vergessen.
Ja, ich war noch nicht da, aber ich höre immer wieder nur Gutes.
Ja, also es ist eine kleine Blase, also ist jetzt auch nicht besonders groß. Ich meine 120.000 Einwohner, aber es ist schon eine Studentenstadt. Also man trifft eigentlich an jeder Ecke Leute und die Uni-Gebäude sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Alle sind mit dem Fahrrad unterwegs, natürlich.
Klassiker.
Viele gute Cafés. Also was das angeht, war das eine super Erfahrung. Aber es zieht eben viele auch dann danach wieder in eine größere Stadt.
Ja, gut, hat alles seine Zeit. Aber ist das eigentlich ein Studiengang, der typisch ist für die Niederlande? Also, oder ist das Maastricht-spezifisch?
Also in den Niederlanden ist es ein relativ üblicher Studiengang. Also ich weiß, dass der in verschiedenen Städten angeboten wird, auch unter einem ähnlichen Namen. Manchmal ist da noch mehr Völkerrecht mit drin. Wir beispielsweise haben nur einen Kurs zum Völkerrecht gehabt. Ich weiß, dass es beispielsweise in Groningen nochmal mehr vertieft wird. Aber ja, also für die Niederlande ist das relativ weit verbreitet, dieser Abschluss. Aber es gibt eben auch immer noch die niederländische Alternative der Rechtsgelehrtheit auf Niederländisch, den dann hauptsächlich aber natürlich auch die Niederländer selber machen.
Ja, klar. Ja. Muss man ja auch die Sprache können.
Ja.
War das für dich eigentlich schwierig, so mit Schulenglisch dich da reinzufinden ins Studium? Also würdest du sagen, man braucht ein sehr gutes Englisch?
Sehr gut. Ich glaube, das kommt drauf an, wie sicher man sich einfach fühlt. Es gibt ja auch viele, die jetzt nicht das höchste Sprachniveau haben, aber die einfach keine Hemmung haben zu sprechen. Ich war eher das Gegenteil. Also ich muss sagen, ich komme von einer Schule, die bilingual unterrichtet in Hamburg. Das heißt, wir haben schon sehr früh sehr viel Englisch gesprochen und eben auch Fächer auf Englisch gehabt. Also ich würde sagen, dass ich da schon gut vorbereitet wurde, aber eben so eine innere Schüchternheit immer hatte. Und was das anging, hat Maastricht mir natürlich sämtliche Scheu genommen, weil da ist Englisch ja an der Tagesordnung. Und selbst wenn man deutsche Freunde hat, spricht man den Großteil des Tages Englisch.
Das ist ja auch ein Riesenvorteil bei so einem Studium, ne?
Ja, also man verlässt das Studium schon mit einer sehr großen Sprachsicherheit.
Ja, vor allem, weil selbst wenn man vorher gut Englisch kann, dann diese ganzen Fachbegriffe, das ist ja wie so eine neue Welt sprachlich.
Ja.
Also das kennen wir ja jetzt auch im Alltag, wenn wir auf Englisch arbeiten. Also nur weil du gut Englisch kannst, heißt das ja nicht, dass du gleich einen Vertrag
ja,
irgendwie draften kannst auf Englisch. Und jedes Rechtsgebiet hat irgendwie seine eigenen komischen Begriffe.
Ja.
Von daher ist das auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man das gleich im Studium schon mitbekommt.
Ein eigenes Vokabular auf jeden Fall. Aber ich merke das jetzt genau andersherum, jetzt wo ich hier bei euch arbeite und dass die Teil der Arbeit ja auch auf Deutsch stattfindet, dass ich umdenken muss.
So Denglisch?
Ja, also ich entschuldige mich auch jetzt schon, wenn hier Denglisch mit reingeflossen ist, weil das natürlich immer noch passiert. Aber dass ich teilweise auch, wenn ich einen Arbeitsauftrag bekomme, erstmal kurz nachdenken muss und dann merke, ah, das habe ich natürlich im Studium schon mal gehabt, aber eben die Begriffe nicht verbunden habe.
Ja.
Also ganz am Anfang natürlich auch, als wir über Beihilfe gesprochen haben, musste ich für mich das auch erstmal in State Aid übersetzen.
Ja, die Begriffe sind ja auch irgendwie nicht so wirklich zusammenhängend.
Ja.
aber Aid, Hilfe, ja, gut.
Ja, und natürlich auch das juristische Deutsch ist natürlich auch eine ganz andere Hausnummer. Also wenn man das nicht aus dem Studium gewohnt ist, finde ich, ist es schon nicht einfach, sich da reinzufinden. Aber mit ein bisschen Übung gewöhnt man sich dran, weil im Englischen sich dann Rechtstexte irgendwie doch flüssiger lesen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich sie gewohnt war.
Ja, und meistens ist es ja so, dass das auf Englisch gedraftet wird und der Rest sind halt die Übersetzungen.
Ja,
also.
Ja, gerade natürlich im europäischen Kontext.
Ja,
ja.
Also merkt man, finde ich, schon manchmal, dass die Übersetzungen sind dann total komisch oder kompliziert, weil du es dann irgendwie in der jeweiligen Sprache gar nicht unbedingt so sagen kannst oder sagen würdest.
Ja.
Das merke ich auch immer wieder. Nee, aber das mit der Sprache ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Und ich würde auch mal sagen, besser früh als spät, obwohl wir ja im deutschen Jurastudium auch immer so Englischkurse haben, begleitend, aber das ist natürlich was ganz anderes.
Ja.
Wenn du so einen begleitenden Kurs hast, als wenn du alles gleich auf Englisch lernst.
Ja, was mir da gerade noch einfällt, ist, dass wir natürlich auch neben den inhaltlichen Kursen, ich weiß tatsächlich nicht, wie das im Jurastudium ist, aber auch so Skills-Kurse gehabt haben. Also
so Soft-Skills?
Soft-Skills, ja, nicht unbedingt Soft-Skills, aber wie führe ich eine gute Recherche durch? Also da gab es eigene Kurse zu, wie führe ich eine Legal Argumentation durch? Da gibt es besonders in den ersten 2 Jahren, ja, Kurse, Eigenkurse, die jetzt nicht ganz so streng bewertet werden im Sinne von Klausuren wie jetzt ein inhaltlicher Kurs. Aber das gibt aber eben ja nochmal so ein Skillset mit auf den Weg.
Ah, das finde ich aber spannend. Also wir hatten auch ein paar Kurse, die man so wählen konnte. Ich glaube, das kommt auch wieder total auf die Uni an und das jeweilige Angebot. Aber ich persönlich hätte mir mehr davon gewünscht, weil irgendwann sitzt du halt aufgrund dieser Struktur mit diesen Examina und diesen 8 Klausuren, die so über dir hängen am Ende, einfach nur noch am Schreibtisch an deinem Bib und liest und liest und liest und lernt. Ja. Und zwischendurch habe ich mich schon gefragt, naja, und wann lerne ich die Sachen, die ich später im Berufsleben eigentlich brauche? Also so diese ja, argumentativen Skills, aber auch einfach so das Zwischenmenschliche oder wie behaupte ich mich in einer Gruppe von Leuten oder in einem schwierigen Gespräch. Das kam mir da manchmal schon ein bisschen zu kurz. Also vielleicht ist euer Ansatz da ein wenig moderner.
Ja, auf jeden Fall anders. Problemorientiert. Ja, und was, glaube ich, aber ja auch sich in beiden überschneidet, sind dann so extracurriculäre Möglichkeiten, also so Moot Courts.
Das haben wir auch.
Genau, das ist ja relativ verbreitet. Also das gibt's natürlich auch, Forschungsprojekte, an denen man teilnehmen kann.
Genau, ich glaube, wenn man bei diesen Moot Courts mitmacht, dann hat man das auf jeden Fall mehr, dass man das einfach mehr üben kann.
Praktischer.
Ja. Nee, genau, das ist in Deutschland auch recht verbreitet.
Ja.
Ja, aber ich habe ja jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört, dass insgesamt aber die Vorteile für dich jetzt überwogen haben, oder? Von deinem alternativen Weg zu Jura.
Also ich glaube, abschließend auf jeden Fall, aber für mich ist das eben auch gerade nochmal wertvoll, die andere Seite der Münze nochmal näher kennenzulernen und den Einblick nochmal zu bekommen. Und eben zu wissen, ja, wie ihr so arbeitet. Und ich werde mal schauen, was sich bei mir dann im nächsten Jahr nach dem Master ergibt.
Ja, ich bin gespannt. Hast du schon Ideen, was hingehen soll?
Also ich überlege tatsächlich, mich nochmal auf ein Blue Book Traineeship zu bewerben bei der Kommission. Gut, das verschiebt dann den Berufseinstieg nochmal, aber dann hat man ja auch nochmal mehr Zeit, sich was zu überlegen. Aber das ist ja immer eine gute Einstiegsmöglichkeit in die Institution, um da so einen Einblick zu bekommen.
Ja, vielleicht für die, die nicht wissen, was das Blue Book Traineeship ist. Also die Europäische Kommission bietet, ich glaube, du weißt es wahrscheinlich inzwischen besser als ich, 2-mal im Jahr
gibt
es Einstiegsmöglichkeiten für eine bestimmte Anzahl von Monaten ein Praktikum zu machen. Ich glaube, es ist auch bezahlt, ne?
Ja, also man kommt damit über die Runden, würde ich sagen.
Also wie das so ist im Praktikum.
Genau.
Aber es gibt Geld auf jeden Fall.
Ja.
Und es ist auch recht kompetitiv, habe ich gehört. Also da reinzukommen ist gar nicht so einfach, aber es wird eben hier in Brüssel durch die Vernetzung, die man dadurch bekommt und den Einblick, den man schon in die Kommission bekommt, da kann man sich dann eben die eigene Abteilung, die einen so interessiert, ein bisschen aussuchen. Das sind die DGs, die Directorate Generals. Und da kann man sich dann so ein bisschen Schwerpunkt legen. Ne? Da gibt es Just, da gibt es Competition, da macht man irgendwie Wettbewerbsrecht, Trade für Handel. Also da gibt es wirklich alles Mögliche. Umwelt, also was das Herz begehrt.
Ja.
genau, und die Praktika, die nutzen viele hier gerne als Einstieg. Und ich glaube auch, dass daraus oft auch was entsteht.
Ja, also ich habe jetzt Beruf dann schon oft gehört, dass man dann eben durch die Kontakte, wie du gerade meintest, auch viel eher von Jobmöglichkeiten hört, als wenn man jetzt als Außenstehender sich auf Ausschreibungen bewirbt. Also man ist eben schon zum Teil so ein bisschen drin im System oder hat so ein bisschen den Fuß in der Tür.
Ja, wen das noch interessiert, kann gerne unsere Folge Berufseinstieg in Brüssel hören. Da haben wir, glaube ich, auch noch mehr dazu erzählt, wie man eigentlich so in die Institution reinkommt. Hier in Brüssel, nee, aber das Blue Book ist auf jeden Fall eine tolle Gelegenheit. Also wenn das klappt, das solltest du auf jeden Fall nutzen, denke ich.
Ja.
Und ich meine, weil du jetzt sagtest, das verschiebt den Berufseinstieg noch weiter, weil darüber haben wir noch gar nicht geredet, aber ein Riesenvorteil vom Bachelor-Master-System ist natürlich auch, dass ihr viel jünger seid, wenn ihr fertig seid. Ne? Also aus meiner Perspektive hast du ja noch ewig Zeit zum Berufseinstieg.
Ja, dabei geht's jetzt doch relativ schnell. Also viele Normmaster sind ja auch nur einjährig. Also ich werde dann im nächsten Jahr, in 2025, wäre ich theoretisch dann ja für den Berufseinstieg bereit und dann mit 24.
Ja, überleg mal, wir sind nach dem zweiten Examen oft Anfang 30.
Ja, das ist natürlich schon
unterschiedlich. Oder Ende 20 jedenfalls, je nachdem, wie schnell man war.
Aber bei euch im Studium ist ja mit den Refs auch automatisch schon quasi der praktische Teil, den ich jetzt gerade mache, ja auch mit drin.
Genau, also 2 Jahre vor dem zweiten Staatsexamen fängst du ja dann an, diese Stationen zu durchlaufen.
Ja.
Und arbeitest, ja, so eigentlich ja das, was du jetzt bei uns auch machst, ne? Das machst du dann eben bei Kanzleien, schnupperst da mal rein, erledigst Aufgaben, Recherchen, machst mal ein paar Entwürfe, bist auch bei der Staatsanwaltschaft, bist auch beim Gericht und musst aber parallel immer fürs zweite Examen lernen.
Okay.
Das schmälert die Erfahrung ein wenig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann ja immer im Hinterkopf wahrscheinlich.
Ja, aber nichtsdestotrotz hat es natürlich den gleichen Effekt, dass du einfach mal ausprobieren kannst und ein bisschen austesten kannst, was gefällt mir oder was gefällt mir halt auch nicht. Kann ja auch ein wertvolles Ergebnis sein.
Ja, das ist ja sowieso mit Praktika das Gute. Also selbst wenn man jetzt nicht die beste Erfahrung hat, da hatte ich das Glück, dass das bisher nicht so war. Aber man nimmt ja trotzdem viel mit und eben die Erkenntnis, okay, vielleicht ist das nichts für mich. Und
ja, genau.
Das ist ja eigentlich genauso wertvoll wie das Gegenteil.
Ja, dann bin ich gespannt, wo es für dich hingeht. Ja. Und jetzt im Master wirst du dich also erstmal ein Jahr lang mit AI beschäftigen.
Ja, so im Groben. Kurswahl steht tatsächlich nächste Woche an.
Ah, also, spannend.
Dann muss ich mich entscheiden in dem Kursangebot. Also es gibt da auch natürlich wieder verschiedene Schwerpunkte, die man setzen kann. Einer davon ist AI. Einer ist auch Entscheidungen so im medizinischen Recht. Also geht es auch viel um Privatsphäre, ist auch ganz interessant. Und es gibt sogar einen Kurs im Weltraumrecht.
Aha.
Ja. Wie der da reingekommen ist, weiß ich nicht. Also ich finde nicht, dass der wirklich gut dazu passt, aber ist natürlich auch etwas, was immer relevanter wird.
Ja, echt spannend. Ja. Das sind so Themen, mit denen müssen wir uns dann in der Praxis vielleicht irgendwann rumschlagen. Aber dann hast du uns auf jeden Fall einen Vorteil. Weißt ja, wen ich anrufen muss.
Wenn ich den belege, dann sage ich Bescheid.
Ja, sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du heute mit mir die Podcast-Aufnahme gemacht hast. Und wünsche dir natürlich viel, viel Erfolg für den Master und alles Weitere, was kommt.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte und über mein Studium sprechen durfte.
Ja, also, vielleicht motivieren wir ja noch den einen oder anderen.
Wer weiß. Mir hat's Spaß gemacht.
Mir auch.
Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de.